Bodenständigkeit in der Natur baut den Grundstein für diesen großen Erfolg. Die heutige Person zählt zu einer der erfolgreichsten des 21. Jahrhunderts. Und in diesem Sinne starten wir einfach direkt rein.
Boah, Bodenständigkeit in der Natur war der erste Satz, oder?
Da, ja, boah, so in die Richtung, ja.
Da, und was hast du gesagt, die größte Person des 21. Jahrhunderts?
Nein, einer der größten, erfolgreichsten Personen des 21. Jahrhunderts. Nicht die, sondern einer der. So, aber der, du hast doch wieder tolle Fragen mitgebracht.
Mein Wer bin ich Erfolg.
Aktuell sieht es düster aus, aber ich gebe dir heute eine Chance, zurück ins Rennen zu kommen. Ich habe dir schon gesagt, wenn du es heute nicht errätst, dann bist du halt echt eine Pflaume, weil die Person, und das weiß ja jetzt dann auch schon jeder Hörer, weil der kann ja lesen, kennt man wirklich. Und auch die kennt auch einen Mensch, der nichts mit dieser Persönlichkeit zu tun hat. Also das ist wirklich, die kennst sogar du, die Person. Das ist ganz viel wert.
Das Ding ist ja, ich kann sie erkennen, aber ob ich mich dahin rate, das ist die größere Schwierigkeit, sage ich. Aber wir werden sehen. Lass uns einfach reinstarten und dann merken wir ja, wo es hinführt.
Ne? Let's go. Du hast tolle Fragen mitgebracht. Hau sie mir um die Ohren. Ich sag nur ja oder nein heute.
Ist die Person männlich?
Ja.
Ist die Person über 35?
Nee.
Ist die Person über 25?
Ja.
Ist die Person deutsch?
Ja.
Wohnt die Person nach wie vor in Deutschland?
Nee.
Nicht? Okay. Ist die Person im Fernsehen zu sehen?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Hat die Person irgendwas mit Sport zu tun?
Absolut.
Absolut. Hat die Person was mit Fußball zu tun?
Absolut.
Absolut, das ist ja traurig. Ich komme trotzdem nicht drauf, das ist noch viel schlimmer. ist die Person aktiv im Fußballgeschäft unterwegs?
Noch ja. Der beste Tipp, den ich dir geben kann.
Okay.
Du musst es heute mal schaffen, ohne Scheiß, jetzt straff dich.
Beendet die Person jetzt im Sommer seine Karriere?
Das ist absolut richtig und endlich weißt du mal, wer es ist.
Endlich weiß ich, wer es ist. Das ist geil, wenn ich jetzt nicht drauf kommen würde. Trägt die Person die Nummer 8 bei Deutschland?
Auch das ist absolut richtig.
Habe ich noch eine Frage frei? Brauche ich aber nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr.
Nee. Boah, ich habe nicht mal mitgezählt. Ich sitze hier so gerade, also keine Ahnung.
Ey, wirklich. Also ist es Toni Rüdiger.
Spaß. Nein, heute es Manuel Neuer.
Toni Kroos.
Es ist absolut richtig und ich bin richtig stolz auf dich. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder mal was in die Kommentare schreiben für diesen einzigartigen Erfolg. Keiner hat mehr dran geglaubt. Du bist der Underdog und steigst jetzt auf wie der Phönix aus der Asche. Du holst auf. Jetzt steht es nur noch 2-1. Ich tue mich jetzt hervor als gutmütiger Mensch, ne? Weil besser geht's nicht. Also ich habe es dir sehr einfach gemacht heute. Das ist aber gar nicht schlimm.
Danke an der Stelle.
Weil ich, Kuss links, rechts aus der Ferne. Ne? Deswegen will ich auch direkt reinstarten, weil heute Toni Kroos, ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, zählt heute zu einer der erfolgreichsten Personen des 21. Jahrhunderts, definitiv. Aber ich möchte heute mal so ein bisschen auf so eine Karriere zurückgucken. Was hat er alles gemacht? Was hat er alles aus dem Boden gestampft? Wer ist diese Person? Und ich habe auch tatsächlich so ein, zwei Sachen mitgebracht, die man nicht so richtig weiß. Man muss ordentlich zwischen den Zeilen recherchieren, ein, zwei Videos mehr gucken, ein, zwei Podcast-Folgen vielleicht auch mehr hören, damit man wirklich diese ganzen Sachen weiß. Und ich glaube, du bist gespannt, oder Dennis? Weil du weißt auch nicht alles.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich weiß, was ich nicht weiß, was er noch nicht gewonnen hat. Wahrscheinlich nichts. Ne? Das war jetzt so das normale Thema. Aber sonst lasse ich mich sehr, sehr gerne überraschen. In Greifswald war ich jetzt auch schon ein, zwei Mal. Deswegen habe ich dir da schon mal was vorweggenommen, jetzt zumindest. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Schieß los.
Da hast du mir eine Menge vorweggenommen, denn am 4.1.1990 war es soweit. Ja, der kleine Toni hat die Augen aufgemacht und kam tatsächlich in Greifswald zur Welt und wurde in eine Familie reingeboren, die sportlich durch und durch ist. Und eine Sache, die vielleicht gar nicht so jeder weiß, weil jeder kennt irgendwie den Papa, weil er schon mal irgendwo im Interview zu Gast war und auch gerade hier oben bei mir jetzt in der Region in Rostock und so, da weiß jeder, wer Roland Groß ist. Aber gerade auch die Mama, die war auch sportlich tatsächlich gar nicht mal so unerfolgreich. In der damaligen DDR tatsächlich aber noch. Da hat die gute Frau nämlich Badminton gespielt und hat da tatsächlich auch 10 Titel eingesammelt. Also die wurde 10-mal Meisterin. Zweimal im Einzel und 8-mal im Doppel. Ne? Und das ist natürlich auch was, wo man sagen kann, so Meister, egal welche Sportart, wird man ja auch nicht immer. So, das heißt also, das ist auf jeden Fall auch schon mal natürlich eine gute Voraussetzung, weil die Frau sich mit Sport auskennt, was ich per se erstmal sehr, sehr gut finde. Und der Papa, der war natürlich damals auch schon Trainer bei Greifswald und zwar Jugendtrainer. Dazu hat er natürlich auch einen Bruder bekommen mit Felix Groß, der natürlich auch Profifußballer war, er auch schon seine Karriere beendet hat über Stationen wie Bremen, Union Berlin und Braunschweig. Hat er dann halt eben irgendwann gesagt, okay, ich mache nicht mehr weiter, was ja auch vollkommen legitim ist. Und dementsprechend war natürlich die Familie sportlich durch und durch. Aber Dennis, mal so Frage an dich, wenn jetzt so eine Familie durch und durch sportlich ist, ist das ein Fluch oder ist das Segen? Also wie siehst du das?
Also ich finde, es ist ein absoluter Segen. Also erstmal Badminton, auch geile Sportart, muss ich sagen. Spiele ich auch sehr, sehr gern. Und jetzt weiß ich auch, ich habe von Toni Kroos ein Video gesehen, wo der irgend so eine Challenge gemacht hat mit einem Tennisschläger und Tennisball an die Wand. Jetzt weiß ich, wo der seine guten Handgelenke her hat. Die hat er anscheinend von der Mama vererbt bekommen. Und ansonsten absolut. Also ich probiere da auch ein gutes Vorbild zu sein für meinen Kleinen. Weil ich glaube, es ist unfassbar wichtig, gerade jetzt in der heutigen Generation noch viel, viel wichtiger, dass die Kinder Sport treiben und nicht nur zu Hause vor der Konsole sitzen, sondern an die frische Luft gehen, Sport mit anderen Leuten zusammen treiben, auch dieses Soziale, was einfach ja oft dabei ist, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, Marathonläufer bist und alleine deine Trainingseinheiten absolvierst, dann hast du natürlich weniger soziale Kontakte, aber ansonsten ist es ja auch einfach diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl, was dem Sport ja auch so viel gibt, ne? Und deswegen absoluter Segen. Aus meiner Richtung.
Korrekt. Sehe ich ganz genauso. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Und natürlich auch gut, dass du für deinen Kleinen auch ein Vorbild bist. Ich glaube, das ist auch wichtig und davon brauchen wir auch wesentlich mehr. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz mache ich direkt mal weiter, denn wie gesagt, der Papa, der war ja auch schon Trainer, Jugendtrainer bei Greifswald und Toni hat natürlich auch unter ihm trainiert und hat tatsächlich dann schon damals feststellen müssen, dass das so Fluch und Segen zugleich ist, wie ich es gerade ausgedrückt habe, wenn der Papa halt so ambitioniert dahinter ist, weil der hatte immer die Hand darüber. Und Toni hat es auch öfters schon betont, dass er seinem Papa unfassbar dankbar für all das ist, weil er es ohne ihn wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Denn es war schon immer irgendwie klar, so ein Toni Kroos, das ist ein Ausnahmetalent, das ist ein Überflieger und der ist auch grundlegend immer besser als alle anderen in seinem Jahrgang. Wenn der das aber mal nicht ausgeschöpft hat, dann kam immer gleich Papa Roland um die Ecke und hat gesagt, so Toni, na, jetzt gibst du aber gleich auf die Mütze und hat ihn halt eben wirklich zu Spitzenleistungen getriezt. Also Toni durfte sich nie hängen lassen, sondern er musste auch immer zeigen, dass er besser ist als alle anderen. Wenn das mal nicht der Fall war, gab es natürlich Ärger. So, ne? Deswegen sagt Toni immer so Fluch und Segen zugleich. Auch sein Bruder sagt, okay, das hat sich bei uns eigentlich nur um Fußball gedreht, egal ob ich jetzt nach Hause kam, ob ich jetzt im Verein war, ob ich in der Schule war, was auch immer. Wir haben eigentlich nur über Fußball gesprochen. Das ist natürlich so ein bisschen vielleicht die Schattenseite, wenn man da nicht ganz so Lust drauf hat. Aber nichtsdestotrotz haben ja beide für sich auf jeden Fall eine erfolgreiche Karriere hingelegt. Wenn man das jetzt unbedingt abgrenzen möchte, nur an den Titeln und Ligen gemessen, Toni sicherlich ein bisschen mehr als Felix. Aber ich glaube, auch Felix hat eine Karriere, auf die man auf jeden Fall aber gut zurückblicken kann, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, Felix hat ja trotzdem auch einige Bundesligaspiele gemacht, ne? Für Bremen, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber bin ich so der Meinung, irgendwo in meinem Hinterstübchen das abgespeichert zu haben. Und von daher für mich aus meiner Richtung klar, weil jeder, der es selbst in der zweiten Liga schafft, zu zocken und wie gesagt, dann noch in der Bundesliga ziehe ich meinen Hut mal wieder. Ich ziehe einfach jede Folge meinen Hut, merke ich gerade. Heute habe ich zum Glück keinen auf.
Respekt. Zum Glück.
Und deswegen, aber klar, der Toni hat natürlich nochmal eine Karriere hingelegt. Weiß ja nicht, ob du noch näher drauf eingehst, aber die sucht natürlich, glaube ich, unter den deutschen Spielern vor allem absolut seinesgleichen. Und die Vaterthematik, die kenne ich tatsächlich auch, weil mein Vater auch mal mein Jugendtrainer war. Und da weiß ich auch, dass ich da immer ja mindestens 10% mehr geben musste als alle anderen. Und selbst wenn ich 3 Tore geschossen habe von 3, war es immer noch nicht genug. Ne? Von daher weiß ich um die Problematik so ein Stück weit, auch wenn ich nur ihn ein Jahr als Trainer hatte zum Glück. Also Papa an der Stelle natürlich zum Glück relativ. Ne? Du warst natürlich mein bester Trainer, den ich hatte. Und aber verstehe das voll und ganz, dass das schwierig ist, da das Private und das Sportliche dann natürlich auch zu Hause zu trennen.
Ja, voll und ganz. Ich glaube, das ist so eine Challenge, die kannst du dir gar nicht so einfach vorstellen, wenn du es nicht erlebt hast. Also, ich glaube, die beiden wissen auf jeden Fall, wovon sie da sprechen. Aber nichtsdestotrotz, ja, muss man halt eben auch da einfach sagen, ne, wenn ich jetzt auch einen Hut auf hätte, muss man, glaube ich, auch vor einem Toni einen Hut ziehen, vor einem Felix einen Hut ziehen und auch vor der ganzen Familie einfach, weil das sicherlich alles gar nicht mal ganz so einfach ist, wie das von außen aussieht. Aber tatsächlich, was sehr interessant war, 2002 gab es nämlich auch schon einen Umzug. So, Toni war 12 Jahre alt und es sollte dann tatsächlich nach Rostock gehen, weil das NLZ von Rostock, von Hansa Rostock, damals auch sehr, sehr angesehen, also wohl eines der besten Deutschlands um die 2000er drumherum, wollten Toni haben, wollten aber auch den Papa als Jugendtrainer haben und wollten natürlich auch Felix haben. So, und somit ging es für die ganze Familie ungefähr 100 Kilometer westlich nach Rostock von Greifswald aus gesehen. Und die Mama hat dann tatsächlich einfach einen Job als Lehrerin angenommen. Papa groß natürlich ganz normal als Jugendtrainer gearbeitet beim FC Hansa und die beiden Kleinen konnten halt Fußball spielen, was natürlich cool war. Nebenbei logischerweise auch zur Schule gehen. Da gehe ich später noch ganz, ganz kurz drauf ein. Ich habe das so quasi in so einer Art Zeitstrahl vorbereitet und auf einmal waren sie dann auf einmal in Rostock, ne? Wo Toni auch geisteskrank performt hat. Also um jetzt auch ein bisschen stärker natürlich bei Toni zu bleiben, denn um den geht's ja heute. Der war super früh ein Ausnahmetalent, hat einige Jugendmannschaften tatsächlich übersprungen. Und war im Jahr 2004 ja einer der Besten seines Jahrgangs, beziehungsweise wenn nicht sogar schon des älteren Jahrgangs einer der Besten. Und dementsprechend wurden natürlich super, super viele Vereine auf ihn aufmerksam. Darunter war natürlich der FC Bayern natürlich, logischerweise. Da ging es ja dann auch irgendwann hin, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Natürlich auch Bayer Leverkusen und viele, viele andere. Toni hat sich aber tatsächlich entschieden, noch in Rostock zu bleiben und hat ja gerade auch im Jahr 04, 05 wurde er deutscher Vizemeister. Und ja, dementsprechend muss man halt eben auch sagen, hat natürlich auch im Jugendbereich seine Erfolge gesammelt, hat dann tatsächlich auch in Rostock in einer Sportförderklasse seine mittlere Reife fertig gemacht und ja, war dann natürlich aus der Schule raus und war dann quasi ready to go und hat sich im Jahr 2006 dazu entschieden, zum großen FC Bayern zu wechseln, hat auch direkt einen Amateurvertrag für 5 Jahre bekommen, wurde super, super gut aufgenommen, super gut integriert, hat auch direkt Freunde gefunden und ja, hat tatsächlich auch eine Person erwähnt, was ich sehr, sehr cool fand, weil das für mich so irgendwie über diesen Menschen Toni Kroos viel aussagt. Hat gesagt, da war damals eine Frau, die heißt Frau Warnke, mit der habe ich heute noch Kontakt. Die hat alles für mich gemacht, für die bin ich super dankbar. Ja, die hat sich komplett um mich gekümmert. Immer wenn ich irgendwie zur Schule oder zum Training gefahren bin, dann war die immer bei mir in meiner ersten eigenen Wohnung, hat alles sauber gemacht, geputzt, hat mich unterstützt bei allem, was ich selber nicht machen konnte. Auch da hat er gesagt, vielleicht hätte ich es heute selber machen sollen und wurde da vielleicht ein bisschen zu doll verpimpert, aber er hat gesagt, super, super dankbar für diese Frau, weil die ihm das natürlich sehr, sehr leicht gemacht hat, ja, sich auch 800 Kilometer weiter südlich halt eben heimisch zu fühlen. Und das ist natürlich super cool, wenn man heute sogar noch über solche Personen spricht, dann drückt das, glaube ich, auch ein Stück weit so eine Bodenständigkeit aus.
Ja, definitiv, ne? Und da hat man ja dann gesehen, erstmal die ganze Familie verpflichtet und nach Rostock einfach transferiert gefühlt. Dann trotzdem da seine Heimat gefunden und wie du gesagt hast, Hansa war damals tatsächlich jugendtechnisch auch sehr, 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 sehr gut dabei. Und wenn du dann natürlich das erste Mal wirklich von zu Hause rausgehst und dann gleich natürlich einmal quer durchs Land, dann ist natürlich schon was anderes, ne? Dann ist Mama und Papa nicht mehr da, Bruder natürlich auch nicht. Und dann musst du dich zurechtfinden in einer großen Stadt wie München noch dazu, ne? Ist ja jetzt nicht irgendwie so ein kleines Kaff, sondern ja wirklich eine Metropole in Deutschland. Und wenn du da natürlich jemanden hast wie die liebe Frau Wandke, ne, dann bist du natürlich umso glücklicher, wenn du da einfach so einen kleinen Bezugsmenschen hast, Bezugsperson, wo du vielleicht auch mal, wenn du einen schlechten Tag hast, dich austauschen kannst, mal dein Herz ausschütten kannst, gerade auch in jungen Jahren und gerade auch in jungen Jahren in dem Geschäft, worum es ja dann auch geht, ist das sehr, sehr wichtig, ne? Aber wie du sagst, es zeigt so ein bisschen, was er für ein Mensch ist, dass er sagt, wir, keine Ahnung, telefonieren heute noch, weiß ich nicht, alle paar Wochen oder wie auch immer oder haben Kontakt oder schreiben wir uns. Das ist sehr, sehr cool und sehr löblich und nicht sehr selbstverständlich in der heutigen Zeit auch.
Korrekt, aber das hat was. Deswegen habe ich mir das auch unbedingt mit aufgeschrieben, weil ich das sehr, sehr cool fand. Hast du noch kurz irgendeine Story damals, falls du vielleicht auch mal so gegen das NLZ von Hansa gespielt hast? Gibt es da irgendwas, was so herausstechen würde?
Eigentlich tatsächlich nicht, aber ich glaube, Rostock war meine erste richtig weite Auswärtsfahrt in der U19 damals, so mit Übernachtung. Da waren wir in Warnemünde irgendwo am Strand geschlafen, haben uns voll gefeiert. Da
Edle.
dachtest du dann auch so, ja, dachtest du schon krass, Alter, jetzt Auswärtsfahrt, Warnemünde, Strand, Meer, morgen ein bisschen spielen. nachts trotzdem bis um 3 PlayStation gespielt und morgens aufgestanden und zum Spiel geeiert. Aber sonst jetzt speziell aus den Rostock-Spielen fällt mir tatsächlich gar nichts ein. Ich weiß auch gar nicht, wer zu unserer Zeit beziehungsweise in unseren Jahrgängen unterwegs war. Ich glaube, keiner, der jetzt so richtig groß rausgekommen ist tatsächlich. Sonst fällt mir da nämlich auch nichts ein. Aber es war immer eine Reise wert und ich glaube, wir haben auch gewonnen damals in Rostock.
Ah, selbstverständlich. Ja, ja. Mit wem warst du damals da? Mit Cottbus, oder?
Mit dem HFC tatsächlich, ja.
Ah, okay. Okay, mit dem HFC. Naja, gut. Ja, naja. Forschen wir nochmal nach, ob da jemand groß wurde beim FC Hansa damals. Aber jedenfalls ging es natürlich nach München. Das haben wir schon angesprochen. Und auf einmal wurde auch dort natürlich als einer der überragendsten Menschen und Spielertypen bester Spielmacher in dem Jahr in der U19. Verlor ganz, ganz knapp nur damals gegen Bayer Leverkusen mit einem 1-2 in der Nachspielzeit die deutsche Meisterschaft, war aber trotzdem komplett im Fokus von der Profimannschaft und das gerade mal mit 16 Jahren, so, das muss man ja auch mal hervorheben. Und dementsprechend in dem darauffolgenden Sommer bestritt er natürlich auch viele Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft, war auch schon in Freundschaftsspielen, kam er auch schon zum Einsatz und hat dann natürlich ja überwiegend halt eben einfach dann auch irgendwo weiterhin für die A-Jugend gekickt, für die zweite Mannschaft, aber ein Jahr darauf war es tatsächlich super spannend, weil Ottmar Hitzfeld eine Idee hatte und zog ihn dann nämlich hoch zu den Profis und hat einfach gesagt, so, Toni, du trainierst jetzt hier bei uns mit, ganze Zeit, ganze Woche, so wie man es halt eben kennt und das Abschlusstraining und dann die Spiele machst du halt eben bei der zweiten Mannschaft, was natürlich auch sehr, sehr cool war. Hatte dann auch sein U17 Debüt in der Nationalmannschaft, hat in Südkorea, ich glaube, die U17 auf den 3. Platz geführt. Boah, das ist aber natürlich auch 100 Jahre her gefühlt, gerade für mich. Da war ich ja gerade mal 7 Jahre alt. Also da kann ich mich nicht dran erinnern. Wirklich, aber hat dann am 26.09.2007 hat er sein Profidebüt gegen Cottbus gegeben, wurde in der 72. Minute eingewechselt für C. Roberto und weißt du, C. Roberto auch, by the way, so eine geisteskranke Legende, oder? Also das ist ja...
Brutal, Mensch, eine Maschine, ach, auch jetzt noch, der ist jetzt über 40 schon, der ist eine Maschine vom Herrn.
Ich glaube, der hat auch gerade erst letztes Jahr irgendwie aufgehört oder so, ne, mit 44 oder so.
Ja, ich sag, der könnte wahrscheinlich locker noch zocken, wenn er wollte.
Ja, ja, das ist ja Wahnsinn, das ist ja ein Roboter, der Typ. Aber jedenfalls weißt du, was dann passiert ist, als er eingewechselt wurde in der 72. gegen Cottbus bei einem 5-0.
Er wurde in der 72. eingewechselt gegen Cottbus beim Stand von 5-0 und hat
nee, dann 3-0 eingewechselt, 5-0 ging es aus.
Ach so, na gut, dann ist ja logisch, was passiert ist. Ne? Er hat dann natürlich ein Tor geschossen direkt.
Nee, nein, hat er nicht. Er hat zwei Vorlagen für Miro Klose gemacht, tatsächlich. In seinem Profi-Debüt.
Na gut, aber der Miro muss ja nur im Strafraum hauen, die Banane, und der findet den Ball ja von alleine. Ne, und dann hat er den eingenüschelt.
Ungefähr solche.
Kopf, oder? Eins war sicher mit Kopf, sag ich.
Absolut. Ich glaube sogar alle beiden. Einmal von halb links und einmal von rechts, glaube ich. Ich habe mir vorhin auch Videos angeschaut dazu und so, aber wie gesagt, ich habe mir viele Videos angeguckt, deswegen weiß ich nicht mehr so genau. Er hat aber auch in der gleichen Saison im Europapokal debütiert gegen Roter Stern Belgrad, kam da in der 81. Minute rein. Ich weiß jetzt leider nicht für wen, aber kam dort rein, wurde kurz vor Schluss eingewechselt und ja, das hat er halt rausgehauen, Vorlage und Tor. So, kann man jetzt auch davon halten, was man möchte. Uli Hoeneß hat das gerade damals klar mit einem Statement rausgehauen. Ja, das ist ja nichts Tolles. So, den Freistoß, den er reingehauen hat, den hätten wir selber auch reingehauen. Hat er zum Reporter gesagt und die Vorlage, ja gut, kann halt auch ein anderer Spieler machen. So hat er sich ausgedrückt und hat das halt voll runtergespielt. Fand ich irgendwie vor den Medien doch cool, weil Toni damals da gerade mal 17 Jahre alt und so, das bisschen runterzuspielen. Vielleicht ganz richtig, damit der Junge so bodenständig bleibt und weiter hart arbeitet. Bisschen asozial vielleicht schon, weil man natürlich trotzdem die Leistung loben kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Dennis, aber ja, nichtsdestotrotz natürlich geisteskrank, ne? 9 oder 10 Minuten mit Nachspielzeit, da so ein Ding rauszuhauen, ist schon nicht ohne.
Ist ein ganz netter Einstand, ne? Dann auch auf europäischer Bühne. Und ich denke mal, der Uli, der wird das ganz clever gemacht haben. Der wird nach außen hin ihn ein bisschen runtergehalten haben und intern wird er ihn schon vielleicht mal auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, Toni, war jetzt nicht so verkehrt, ne? Kannst du dran anknüpfen. Aber ausbaufähig natürlich, weil 2 Tore sind ja besser als 1.
Ne? Logische Konsequenz. Logisch. Ja. Gerade auch in 10 Minuten, also, Wenn man da nicht mindestens zwei Hütten und eine Vorlage macht, dann ist man theoretisch außen vor. Auf jeden Fall hat er in der ersten Saison, ja, in denen er dann natürlich ja logischerweise halt dann Profi wurde, hat er 12-mal in der Liga gespielt, 6-mal im Europapokal und 2-mal im DFB-Pokal. Und ja, die logische Folge war natürlich auch dann am 11. Januar 2008 hat er seinen Profivertrag bekommen mit nach Vollendung des 18. Lebensjahres. Bis 2012 ging der damals. Und wurde dann logischerweise natürlich auch in diesem Jahr nicht nur Profi nominell, weil er im Profiteam eingesetzt wurde, sondern natürlich auch vertraglich gesehen. Und so ein Profivertrag, glaube ich, wenn du den mit 18 kriegst, das schmeckt schon böse, oder?
Ja, ich denke, der war auch ähnlich dotiert wie sein aktueller Vertrag bei Real Madrid. nee, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, heutzutage bin ich jetzt der Meinung, ganz tief bin ich im Thema auch nicht drin, aber heutzutage fangen Profiverträge, glaube ich, in der Bundesliga bei 30.000, 35.000 an im Monat. Ne, das war vielleicht damals noch ein bisschen weniger, logischerweise. Aber lassen 15.000 verdient am Monat als 18-Jähriger. Da findet man auf jeden Fall eine kleine Wohnung. Ne, und kann sich noch ein bisschen was zu essen kaufen.
Und es reicht natürlich auch, um einmal am Sonntag beim Bäcker im Monat frühstücken zu gehen. Höchstens.
Ja, mal ein Coffee to go im Monat ist okay.
Schwierig, aber selbst dann kommt ja gleich der Uli und sagt, Kaffee ist schädlich. Nee, natürlich nichts gegen Uli Hoeneß, aber auf einmal kam dann im Sommer Jürgen Klinsmann und der mochte den Toni nicht. Der hat den Toni nämlich einfach auf die Bank verrobbt, hat dann natürlich keine Spielzeit bekommen, beziehungsweise nur zu wenig, sodass er dann im Winter zu Bayer Leverkusen ausgeliehen werden sollte. Im Winter 2009 war das. Hat da aber am Anfang auch, weil Bruno Labbadia der Trainer war und nicht so ganz auf ihn gesetzt hat, der wollte ihn auch eigentlich gar nicht haben, obwohl jeder damals Toni Kroos irgendwie ausleihen und kaufen und was auch immer wollte, hat ein Labbadia halt damals gesagt, ja, der schöne Bruno hat gesagt, will ich nicht, brauche ich nicht, habe ich schon und hat sich gar nicht so krass über den Transfer gefreut. Deswegen ist dann auch zu einem Gespräch kam damals mit Michael Reschke, Rudi Völler und Toni Kroos am Düsseldorfer Flughafen, wo sie ihm natürlich mitgeteilt haben. Am 30. Januar war das damals, der Bruno sitzt nicht so ganz auf dich, aber Vertrag war irgendwie auch schon alles fertig unterschrieben und so. Man musste das quasi nur noch fertig machen alles und to go geben, aber wollten ihm wohl die Option geben, dass das nicht sein muss, wenn er nicht will. Toni hat gesagt, ich gehe nach Leverkusen, ich habe da Bock drauf, gerade auch, weil er ja, von Bayern ein bisschen weg wollte damals, hat er sich nicht ganz so wohl gefühlt, war auch, ja, durch Uli anscheinend auch nicht so ganz gewertschätzt, wie er sich das gewünscht hätte. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor bei ihm, das hat er ja sehr, sehr oft betont, dass Wertschätzung für ihn sehr, sehr wichtig ist und wollte dann nach Leverkusen wechseln, wurde dann von Bruno nicht gewertschätzt, aber von allen anderen auf jeden Fall schon, wurde auch sehr, sehr cool ins Team integriert. Und hat das dann später auch abgegrenzt, dass Leverkusen einfach mit einer der besten Zeiten bei ihnen war, weil die haben Grillabende gemacht, die haben zusammen Fußball geschaut, viel in der Mannschaft unternommen und so. Und das war halt eine coole Truppe. Das soll wohl in München nicht ganz so der Fall gewesen sein. Und deswegen hat er sich aber auch trotzdem auf Anhieb dort in Leverkusen wohlgefühlt, war kurzzeitig verletzt, hat sich dann an die erste Mannschaft rangekämpft, hat dann noch nachher irgendwann ein bisschen Startelf gespielt und hat am 18.04.2009 sein erstes Bundesligator reingewuppt. Und das auch noch unterm schönen Bruno. Und durfte dann tatsächlich noch ein bisschen Spielpraxis sammeln, ein bisschen spielen. Dann war es im Sommer aber auch einfach so, also war ein durchwachsenes erstes halbes Jahr bei Leverkusen. Im Sommer war es aber so, dass Jupp Heynckes zu Leverkusen kam, einer der größten Förderer von Toni Kroos, das betonte auch immer wieder, neben seinem Papa natürlich. Und Juppi hat ihn einfach komplett durchspielen lassen. Der hat gesagt, Toni Kroos, Wahnsinnsfußballer, der muss alles spielen, was geht. Und hat natürlich auch in diesem Jahr ja einfach geisteskrank performt. Ich habe jetzt extra mal keine Zahlen rausgesucht, weil ich sonst nur über Tore, Vorlagen und Startelf und so rede. Das ist mir ein bisschen zu viel. Aber ja, so schnell kann sich das Blatt natürlich wenden. Und gerade zum Trainer, Dennis, im Fußball, das ist, glaube ich, ziemlich relevant, dass man sich mit dem gar nicht mal so schlecht versteht, oder? Da hast du ja auch so eine kleine Story, wenn du dir leicht anschneiden magst.
Oh, ich weiß gar nicht, welche du meinst. Es gibt einige Stories. Ja. Ja, das ist, aber es gibt viele positive, aber natürlich auch negative Stories. Aber wie du sagst, das Verhältnis zum Trainer ist schon entscheidend, ne? Weil am Ende steht der draußen und sitzt immer am längeren Hebel. Und ja, wenn er dich halt nicht riechen kann, so, ich meine, so ein Bruno Labbadia selber erfolgreich gewesen und sicherlich auch ein Fachmann auf seinem Gebiet oder im Fußball. Aber wenn der halt einen Spieler holt und der dir nicht mal die Chance gibt, dich zu zeigen, zu präsentieren und vorher sagt, der hat keinen Bock auf dich, dann finde ich das halt immer schwierig, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem in dem Geschäft. Da verpflichtet dich halt jemand und holt dich zu einem Verein und hat übelst Bock auf dich, aber eigentlich will der Trainer dich gar nicht. So, das ist halt die Frage, kommunizieren die vorher nicht miteinander? warum reden die nicht miteinander? Und er sagt, ich brauche den nicht, so, dann wäre es vielleicht gar nicht zustande gekommen. Im Nachhinein natürlich jetzt durch den Juppi, wie du ihn genannt hast, natürlich wieder phänomenal am Ende geworden, ne? Weil dann, das ist halt auch das Geschäft, es geht schnell, gerade auf der Trainerposition, ne? Das ist immer so ein kleiner Schleudersitz. Oder manchmal hast du halt auch nur noch zwei oder ein Stuhlbein drunter, dann wird es halt schwierig mit Sitzen. Und wenn dann natürlich ein neuer Förderer kommt und der dann Bock auf dich hat, dann geht es auf einmal komplett in die andere Richtung und du bist gesetzt und kannst deiner ganzen Karriere natürlich auch wieder einen extremen Push geben. Und so war es ja dann beim Toni, glaube ich, auch, ne?
So war es beim Toni dann auch. Also erstmal überhaupt Respekt, dann trotzdem zu sagen, ich gehe dahin. Also vielleicht drückt das auch so ein bisschen aus, wie unwohl er sich eigentlich anscheinend in München unter Klinsmann gefühlt haben muss, weil... Ja, wenn da alles gepasst hätte, glaube ich, dann sagst du sowas auch nicht einfach, dass du zu einem Trainer gehst, der dich auch nicht richtig will. Aber ich glaube, dass Toni halt einfach auch von seinen Fähigkeiten sowas von überzeugt war, dass er halt gesagt hat, hey, ist eigentlich Latte, ich gehe da hin und dann läuft das auch. Wie gesagt, ja, Jupp Heynckes ist einer der größten Förderer definitiv und zu der Saison 10, 2011, ja, da kehrte Toni Kroos dann tatsächlich auch nach München zurück, wollte aber erst gar nicht. So, sein damaliger, ich weiß gar nicht, ob Michael Reschke Berater war, ich glaube, der war Sportvorstand bei Leverkusen oder irgendwas in diese Richtung, hat in dem Interview mal gesagt, Toni hat damals gesagt, bitte lasst mich bei Leverkusen. Versucht irgendwie eine Option zu finden, dass ihr mich kaufen könnt. So hat Toni Kroos das gesagt. Deswegen drückt das wahrscheinlich aus, dass München gar nicht mal so die, ja, nicht so der schöne Ort für ihn war, beziehungsweise. Ich glaube, er hat dem FC Bayern viel zu verdanken und so, das will ich gar nicht schlecht reden, beziehungsweise er sich einfach in Leverkusen menschlich gesehen wohler gefühlt hat. Ich denke, so kann man das richtig ausdrücken, aber hat dann in der Hinrunde 10-11 fast alle Spiele gemacht, Rückrunde leider ein bisschen scheiße gestartet wegen gesundheitlichen Problemen, war das ein bisschen durchwachsener, hat aber natürlich trotzdem seinen Vertrag dann verlängert bis 2015, war dann beim Kalle Rummenigge im Büro. Und ist rausgegangen und hat 10 Minuten später zu sich selber gesagt, boah, irgendwie bereue ich das, dass ich diesen Vertrag unterschrieben habe. Einfach, weil er nicht das Gefühl hatte, dass der Verein froh ist, ihn zu haben. Also es war einfach so ein Wertschätzungsthema, wo er gesagt hat, okay, ich fühle mich irgendwie schon so, ja, ich bin halt da und die hätten noch nicht verlängert, wenn sie mich nicht gewollt hätten. Aber es war nie so, dass sie gesagt haben, hey, cool, dass der Toni bei uns bleibt, nach dem Motto. Und das ist dann natürlich schon wild, oder? Wenn du dann so rausgehst mit einem Bauchgefühl nach einer Vertragsunterschrift, die vielleicht auch zumindest gehaltstechnisch ganz cool war wahrscheinlich, war ja safe ein Upgrade, dass du dann sagst,
Also brutal schwer, ne? Also ich glaube, was hat er dann 4 Jahre unterschrieben? 2011 hat er den unterschrieben, den Vertrag?
Genau, oder? Bis 15, ja. Ja, 4 Jahre.
Vier Jahresvertrag unterschrieben beim FC Bayern München mit definitiv einer ordentlichen Gehaltserhöhung. Und dann gehst du da raus und sagst so, boah, eigentlich glaube ich, das war so eher ein Fehler, als dass es mir gut tut. Das ist schon ein Statement, ne? Weil ich glaube halt, Bayern war auch oder ist wahrscheinlich immer noch, ne? Aber damals halt auch, da sind halt wirklich sehr, sehr viele Individuen mit einem starken eigenen Charakter, ne? Die alle aufeinander prallen innerhalb der Mannschaft, dann die Leute, die da das Sagen haben, alles ein bisschen anders. Die Stadt München, die ganzen Leute dort wahrscheinlich auch. Wenn du oben aus Greifswald kommst, wenn du es jetzt mal überlegst, ne, ich meine, du kommst auch oben von der Küste und da ist der Schlag Mensch ja schon ganz anders. Ne? Und dann kommst du in die große Stadt München und musst dich da zurechtfinden. Ich denke, wenn er mit seiner, jetzt ist er ja dann 33, 34, jetzt würde er wahrscheinlich auch viel, viel besser damit klarkommen. Aber wenn du dann halt als junger Spieler da hinkommst und noch nicht ganz so gesettelt bist vielleicht für dich selber, dann ist es halt schwer in so einer Stadt, in so einem Verein. Ne? Also das ist, da kann ich eine kleine Anekdote tatsächlich anbringen. Das war aus der Niko Kovac-Zeit, ist noch gar nicht allzu lange her. Und der wollte damals, dass striktes Handyverbot ist bei Bayern in der Kabine, dass die Jungs einfach Handy im Auto lassen, auf jeden Fall in der Kabine nicht benutzen. Und dann kam der eines Tages rein zum Training und da lag der Franck Ribéry, lag auf der Physio-Pritsche und hat telefoniert auf Französisch. Und dann geht der Niko Kovac bei ihm vorbei und guckt so und sagt so, ey, Frank, keine Ahnung, Handy weg. Ich habe gesagt, striktes Handyverbot. Da nimmt der Franck Ribéry kurz so das Handy zur Seite und sagt so zu ihm, ich, Franck Ribéry, ich mach, was ich will. Dann war er fertig mit ihm. Also dann war's das. Dann konnte der weitergehen. So, und ein paar Wochen später wurde er auch abgesägt und das auch nur, weil Spieler halt oben waren und sich über ihn beschwert haben. Also ich sage ja, da weht schon ein anderer Wind, da musst du schon mit klarkommen, da musst du stark sein als Person.
Das ist natürlich auch eine wilde Anekdote, ne? Aber klar, wenn sich halt, wenn du dich halt als Spieler über eine Autorität stellst und dann auch noch zu Recht wahrscheinlich, weil alle anderen ja gesagt haben, so ja, Frank, geil und so, können wir endlich wieder Handy benutzen jetzt, weil wenn der Frank das darf, dürfen die anderen das ja auch, dann ist das schon ziemlich schwierig, weil wenn der Trainer keine Autoritätsperson mehr ist, dann kann das ziemlich eng werden, ne? Das muss man ja so sagen, wie es ist. Aber ja, nichtsdestotrotz ist er da halt, wie gesagt, rausgegangen, hat gesagt, schwierig. Dann war ja auch das Champions League-Finale, da war das, glaube ich, damals gegen Chelsea, wo sie am Elfmeterschießen dramatisch ausgeschieden sind. Auch da ganz harte Kritik von Uli Hoeneß, dass Toni Kroos damals den Elfer nicht geschossen hat. Ja, er hat sich ja irgendwie gesagt, fühlt er nicht, will er nicht machen. Da wurde der geisteskrank dann draufgehauen. Ich glaube, auch das sind immer so Sachen, die tut dir dann halt extra weh, gerade wenn du darauf vielleicht auch Wert legst, dass genau sowas halt nicht gemacht wird. Ich finde das per se sogar immer gut, wenn man sich nicht für irgendwas bereit fühlt, dass man es dann halt eben auch kommuniziert und dann nicht macht. Dass natürlich dann, ja, Menschen das ein bisschen anders sehen, das soll dann halt so sein, wie es ist. Ich glaube, Uli Hoeneß ist auch ein sehr eigener Mensch. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich, glaube ich, gerade dann für solche Persönlichkeiten wie ein Toni Kroos relativ schwierig. So, aber tatsächlich hat er auch in dem Jahr natürlich für die A-Nationalmannschaft debütiert. War auch auf allen Wettbewerben dann natürlich auf Platz 2 im folgenden Jahr. Und bei der EM 2012 hatte Kroos seinen weiteren Tiefpunkt mit Joachim Löw in der Nationalmannschaft. Denn da hat ihn einfach nicht eingesetzt, die ganze Zeit nicht eingesetzt. Und Toni Kroos hat dann auch Interviews gegeben, hat gesagt, ich verstehe das nicht, ich bin hier gefühlt mit der Beste, der von den Stats her die Saisons gespielt hat, etc. pp. Da gab es auch viele andere Teilnehmer, so wie Götze und Reus, wo dann die Interviews abgesagt wurden, die wahrscheinlich das Ähnliche gesagt hätten, weil Joachim Löw halt damals einfach anscheinend nicht so ganz auf junge Spieler gesetzt hat, beziehungsweise halt zumindest auf andere. Dann hat auch ein Schweinsteiger gespielt, der halt mehr als angeschlagen wohl gewesen sein soll. Das hat ihn halt sehr verärgert. Das heißt also auch da natürlich wertschätzungstechnisch weiterer Tiefschlag. Dann wurde er gegen Italien damals einmal im Halbfinale einfach so in die Startelf reingeworfen, so ohne eigentlich Sinn und Zweck aus dem Nichts, weil Joachim Löw wohl eine Idee hatte, hat er sich verpokert. Kroos sah dann natürlich ohne Spielpraxis nicht ganz so gut aus und wurde natürlich wieder draufgehauen. Das sind natürlich auch alles Themen, an die wir uns, glaube ich, erinnern. Aber man muss sagen, das Jahr darauf war ein viel, viel erfolgreicheres. Da hat Toni Kroos nämlich, auch wenn er sich verletzt hat, mit einem doppelten Muskelbündelriss oder so, hat er das Jahr darauf ja logischerweise das Triple geholt mit Bayern München, wo dann natürlich auch 13-14 Doublesieger. Aber dann ging es natürlich los, weil dann waren wieder die Gespräche mit Kalle und Uli. Ja? Und das war natürlich schwierig dann, weil auf einmal ist schon 2014 im Sommer und wenn dein Vertrag nur bis 2015 geht, so, was macht man halt dann? Dann sagt man natürlich so, okay, entweder du verlängerst oder du gehst halt. Und weiß nicht, denn es so von außen, also du weißt ja auch, wie es ist, aber wie hast du das damals so wahrgenommen? Das ist ja noch halbwegs jüngere Vergangenheit. Was da so passiert ist?
Ja, ich weiß jetzt nicht ins Detail, worauf du vielleicht hinaus willst, aber einfach, klar, ich sag mal, Toni war natürlich dann in einer deutlich anderen Ausgangssituation, ne, und konnte demnach natürlich auch ja dann anders reden mit den Leuten, die ihm vielleicht in der Vergangenheit dann auch nicht so auf die Schulter geklopft haben, sondern immer am Bein gestellt haben oder ihm einfach nicht so gut gesonnen waren. Und ich finde es halt geil, ne, wenn du das dann natürlich auch so ein Stück weit für dich dann mal nutzen kannst als Spieler und sagen kannst, pass auf, jetzt bestimme ich hier mal den Ton oder gib mal den Takt an, wie das Ganze läuft. Ne. 2014 war ja dann auch noch die WM, ne, die dürfen wir ja auch nicht vergessen, die dann noch dazu kam. Und von daher, ich denke mal, ein Schritt, den er dann gegangen ist, war für mich absolut der richtige.
Korrekt, ja. Na, weil auch da hat er da gesagt, natürlich Sieg der WM, das wäre jetzt so der nächste Punkt, den ich jetzt noch aufgeschrieben habe, weil natürlich auch da, super, super erfolgreich halt eben einfach, na, wenn du das Ding halt eben holst und natürlich auch Schlüsselspieler warst, das muss man auch fairerweise dazu sagen, also genau das, was er sich auch vorgestellt hat, ist das eine sehr, sehr geile Sache. Ja, und dass dann natürlich auch andere Vereine auf dich aufmerksam werden, gerade wenn du noch ein Jahr Vertrag hast, das ist halt eben auch klar. Und Toni hat auch da wieder gesagt, ihm hat einfach die Wertschätzung gefehlt, weil auch ein Angebot ist halt ein Stück weit eine Wertschätzung, so hat er das vermittelt. Und und auch die Gespräche, auch da war wieder nicht so unbedingt, Toni, bleib um jeden Preis bei uns. Was natürlich auch cool ist, der Verein steht über allem und so. Und ich finde es auch cool, dass Bayern da immer so eine halbwegs klare Linie hat und sagt, okay, du kriegst jetzt nicht 40 Millionen Jahresgehalt oder so, wenn die anderen irgendwie nur 5 bis 10 kriegen. Das finde ich schon gut, aber ja, nichtsdestotrotz hat da halt die Wertschätzung gefehlt von dem Verein, vom Trainer damals ein Stück weit, nur ein bisschen, das war ja Pep Guardiola damals, auch ein wenig, aber allen voran auch von den Fans. natürlich gerade wegen vielen verschiedenen Aktionen und Standfußball und alles drum und dran. Und Toni Kroos hat es damals mal schön gesagt, alles, was irgendwie so einfach aussieht, lasse ich nur so einfach aussehen. Und das ist meine größte Kunst, hat er gesagt. Ja, ich spiele vielleicht nicht immer den schönsten und Harakiri-Fußball, aber ich mache das, was gemacht werden muss und darüber hinaus. Und dafür haben ihn natürlich auch viele kritisiert. Da hat er einfach keinen Bock mehr drauf gehabt, weil auch diese Wertschätzung einfach nicht immer so ganz da war, wurde dann auch super unbeliebt in Deutschland, was ich bis heute nicht verstehen kann, was ich unter aller Sau finde, muss ich fairerweise sagen. Ja, und hat dann gesagt, okay, dann könnt ihr mich halt mal am allerwertesten und ich gehe halt zu Real Madrid. Damals Ablöse 30 Millionen, hat laut übereinstimmenden Medienberichten mit einem Jahresbruttogehalt von 10,9 Millionen Euro unterschrieben. Man munkelt natürlich, Uli Hoeneß ist heute noch ein bisschen garstig, weil er damals gewechselt ist. und ja, damals hat Hoeneß auch Sachen rausgehauen, die tatsächlich gar nicht mal so nett waren. Ja, ich habe ein Zitat mitgebracht, das hat Kroos in seinem Podcast mal gesagt. Was dein Berater fordert, ist eine Frechheit, wurde gesagt. Und Rummenigge hat zu ein, zwei anderen Teilnehmern gesagt, die ich jetzt mal nicht namentlich nenne, wir zahlen dir nicht mehr als 10 Millionen, denn du bist kein Weltklasse-Spieler. Und das sind natürlich Aussagen, die einfach... Ja, gerade bei einem Menschen, der halt auf Wertschätzung ganz viel Wert legt, die halt nicht ganz so gut ankommen. Ne? Und dann glaube ich auch, also da frage ich mich halt auch, wenn du halt so argumentierst, möchtest du halt den Spieler wirklich halten? Bist du dir halt der Konsequenzen bewusst oder bist du jetzt einfach nur emotional und musst halt ein bisschen ausrasten? So, keine Ahnung, was es genau war, aber braucht man sich jetzt dann auch irgendwie nicht wundern, dass halt der Spieler geht. Egal, ob die Forderung frech war oder nicht. Ich glaube, zu einem Spieler darf man sowas irgendwie nicht sagen. Das kommt wohl nicht ganz so gut an, wenn dann das wohl eher mit dem Berater.
Das ist sehr schwierig, ja, definitiv. Aber das ist das Problem, was du gerade gesagt hast. Wenn dann irgendwann persönliche Befindlichkeiten und Emotionen ins Spiel kommen, wird auch schnell mal, weiß ich nicht, das Beste für den Verein vergessen, sondern dann ist es was zwischen Spieler und Sportdirektor oder wem auch immer. Und da geht es dann so ein bisschen hin und her. Ne? Das ist ganz klar. Und trotzdem, wie gesagt, ich glaube, wenn du jetzt die ganzen Beteiligten mal fragen würdest, wenn sie ehrlich zu sich selber sind, ob es die Fans sind oder ein Uli Hoeneß oder ein Rummenigge oder weiß der Fuchs wer, ob sie damals vielleicht einen Fehler gemacht haben und einen ja wirklich zu 100%ig Weltklasse-Spieler haben oder hätten über 10 Jahre haben können, eine absolute Konstante in ihrem Spiel. Weil ich sage, wenn sie dem normal was gegeben hätten, warum hätte der aus München je weggehen sollen? Ne? Und ihn wertgeschätzt hätten vor allem. So, werden die ja mit Sicherheit, wenn sie, wie gesagt, ehrlich sind, sagen, vielleicht waren wir damals nicht ganz fair oder nicht ganz wertschätzend gegenüber Toni und haben vielleicht einen klitzekleinen Fehler gemacht. Könnte ich...
Korrekt. Folgenschwerer Fehler, so würde ich das einfach mal behaupten. Ne? Also man muss ja auch mal sagen, so seitdem ging bei Bayern ja dann jetzt auch nicht mehr so todeskrass viel. Also ja, klar, Meister geholt und manchmal auch noch DFB-Pokal eingesackt und so, aber international war dann öfters ein bisschen früher Schluss. So, ob das jetzt nur an einem Kroos liegt, glaube ich nicht. Da waren noch ein, zwei Trainer, die man vielleicht ja nicht hätte holen sollen, etc. pp. Aber nichtsdestotrotz muss man es natürlich halt eben auch einfach so sagen, dass das halt nicht ganz so viel Sinn gemacht hat. Ne? Natürlich aber auch im Jahr 2015 dann, also die ganze Zeit bei Real Madrid, gerade weil es eine jüngere Vergangenheit ist, die habe ich tatsächlich jetzt mal gar nicht so ausgekramt, weil das natürlich die erfolgreichste Zeit war und die ist auch wesentlich wichtig. Es wurden viele Titel gesammelt. Das habe ich aber jetzt gar nicht mal so krass evaluiert und erörtert, weil wir das alle noch kennen. Aber ich glaube halt gerade, dass dieser Background einfach extrem spannend und interessant ist, um die Person ein bisschen mehr kennenzulernen, vielleicht auch mal zu verstehen, warum die Person so denkt, wie sie denkt und warum sie so ist, wie sie ist. 2015 dann auch seine eigene Stiftung gegründet, unterstützt seitdem und engagiert sich für schwerkranke Kinder und unterstützt natürlich auch deren Familien in finanzieller Not etc. pp. Was heißt also, auch da ist er halt eben sozial engagiert, hat auch eigene Fußballcamps, die gerade hier oben im Norden auch sehr, sehr publik sind, also macht halt eben auch da wirklich viel, sorgt sich für den Nachwuchs, kümmert sich aber auch um schwerkranke Kinder etc. pp., hat da auch noch viele weitere Charity-Aktionen und um das Ganze einfach abzurunden, ein Mensch, der heute der erfolgreichste deutsche Spieler ist, mit 34 Titeln, einmal WM, 6-mal CL, viele, viele Pokale, viele Liga-Siege und eine Sache, die natürlich noch fehlt, was man vielleicht noch nachholen könnte, ist natürlich auch ein EM-Titel, der schmecken könnte. Und das ist das Einzige, was quasi noch fehlt auf der Liste. So würde ich das jetzt einmal beschreiben. Sicherlich gibt's noch ein, zwei andere. Aber das Wichtigste hätte er dann halt eben damit abgesahnt. So, heute ein Mensch, der in Madrid lebt und da auch leben bleiben möchte. Warum? Ich glaube, das versteht man mittlerweile gerade hinter dem Hintergrund. Ja, ein Mensch, der halt in Deutschland nicht so gut angesehen ist, aber in Spanien geliebt wird. Das sagt doch viel über die jeweiligen Völker beziehungsweise über die jeweiligen Gesellschaften aus. Und ein Mensch, der sich auf jeden Fall in Spanien wesentlich wohler fühlt, nicht nur wegen dem Wetter, sondern allen voran auch wegen den Leuten, hat er gesagt, bleibt da in Spanien. Ich glaube, eine Karriere, auf die man jetzt schon mit ja viel Wehmut und Stolz zurückblicken kann. Eine Karriere, wo man auch einfach sagen muss, der Typ ist sich treu geblieben, der hat Entscheidungen getroffen, der hat harte Entscheidungen getroffen, hat die immer durchgezogen, stand immer dahinter und hat einfach gemacht und war von sich überzeugt, aber nie arrogant, nie abgehoben, hat einfach gemacht, was er wollte, was er konnte im Rahmen und dementsprechend eine Karriere, auf die man ja mit viel, viel Wehmut und vielleicht auch so ein bisschen Stolz, wenn man sich der Sache verbunden fühlt, auf jeden Fall zurückschauen kann. Und damit bin ich mit meinem heutigen Vortrag und unserer spannenden Persönlichkeit am Ende, Dennis. Deswegen hast du heute das Schlusswort abschließend.
Ja, ich kann dir nur danken. Ne? Hast du wirklich mal wieder ausgezeichnet gemacht. Viele Facts auch, die man so vielleicht noch nicht kannte da draußen. Und auch immer mit dem kleinen Hintergrund, dass das Fußballgeschäft mal ein bisschen mit reinzubringen, was es denn doch da auch für Steine gibt. Und da muss man sagen, also der Toni hatte schon ein paar Brocken, die da im Weg lagen und oder wenig Wertschätzung in vielen Situationen und hat sich aber halt nie unterkriegen lassen. Das, was du sagst, ne, er war immer überzeugt von dem, was er konnte, was er einem Fußballspiel ja geben kann. Ne, das muss man ganz klar sagen und das sieht man jetzt aktuell bei den WM, wollte ich schon fast sagen, bei den EM-Spielen ja auch, was er dem deutschen Spiel einfach gibt. Und du hast es gegen, ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, da habe ich es gesehen in der Anfangsviertelstunde, da hat der Gegner versucht, Toni mit zwei Mann zu doppeln, sobald er den Ball nur kriegt. Ich glaube, Ungarn war es. Die haben es am Anfang versucht, aber du schaffst es nicht. Ne? Weil erstens hat Deutschland dann noch ein paar andere gute Spieler und zweitens bewegt der Junge sich so gut in Räumen, du kriegst ihn nicht immer gegriffen und dann, wenn er halt den Platz hat, dann spielt er halt mittlerweile oder hat sich ja im Laufe der Jahre auch so krass verbessert, immer weiter entwickelt, dass er Bälle spielt, die halt tödlich sind, ne, für den Gegner. Und deswegen, ich kann mich da auch nur verneigen vor der Karriere, die er gehabt hat. Und wir als Deutsche, wenn man das so sagen darf, da fühlt man sich ja auch verbunden und ist stolz, so einen Spieler in seinen Reihen sehen zu dürfen oder dann hoffentlich jetzt den Pokal noch in die Höhe strecken zu sehen. Und ansonsten hoffe ich, du da draußen hattest auch Spaß, hast wieder einiges gelernt. Na, und ich glaube, man kann einiges mitnehmen vom Toni, auch fürs eigene Leben. Und ja, ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge, wenn ich dir wieder jemanden präsentieren darf. Und für dich da draußen heißt es, Glocke aktivieren, dass du auch die nächste Folge nicht verpasst. Wenn wir wieder Gas geben. Und wenn du uns, wie gesagt, auch mit unseren schönen Gesichtern sehen willst, gehst du halt auf YouTube und schaust dir das Ganze als Videocast an. In diesem Sinne würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören. Servus.
Servus.